So, und es war im Grunde der Deal Technologie gegen Markt. Und das ist schlicht und ergreifend vorbei.
Also früher, in den letzten Jahrzehnten war China mehr oder weniger, wie man, also Cash Cow, also man verdient sehr viel Geld ohne größere Anstrengungen. Und jetzt muss das alles ändern.
Ich meine, das eigentliche Risiko sehe ich eher darin, dass sich diese Erosion oder der Niedergang in einem Unternehmen so schleichend vollzieht, dass niemand den Weckruf hört, bevor es strukturell zu spät ist. Die Schmerzgrenze. Ich meine, für mich ist die Schmerzgrenze beim Schrumpfen nicht eine Umsatz- oder Kopfzahl, sondern eine Frage, schneide ich noch Fett weg oder schon die Muskeln, ja?
Die Auslastung vieler chinesischer Niederlassungen deutscher Mittelständler bricht ein und mit ihr die Zukunft des China-Geschäfts. Schnelle Kostensenkungen reichen nicht. Es braucht eine strategische Neuausrichtung. Wer heute nicht mutig schrumpft, wird morgen nicht wettbewerbsfähig sein. Operative Stabilität ist das Fundament für zukünftiges Wachstum. Die Zukunft des China-Geschäfts liegt in Ihrer Hand.
Ja, wunderbar. Somit fangen wir mit der ersten Statement an. Teilnehmer, die häufig da sind, wissen, dass wir rund um ein Statement von einem Experten dann Diskussion beginnt. Und alle Teilnehmer sind auch gerne eingeladen, ihre Kommentare und Fragen im Chat zu schreiben. Und das erste Kommentar ist von Martin. Und das deutsche Geschäftsmodell, so wie wir es kennen, verliert in China dramatisch an Wettbewerbsfähigkeit. Wer das heute nicht als letzten Weckruf versteht, wird in 5 Jahren nicht mehr am Tisch sitzen. Punkt. Martin, das klingt ja sehr dramatisch. Magst du mit deinen Worten noch ein bisschen erläutern?
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich hier meine Perspektive auf China bin. Seit November letzten Jahres eben an der Shenzhen Technology University, dass ich hier meine Perspektive auf China richten darf, insbesondere immer mit Fokus auf die Automobilindustrie, weil ich im Grunde mein Leben bisher in der Automobilindustrie verbracht habe und auch mein universitäres Leben in Shenzhen durchaus auch dem automobilen Blick weiter widmen werde. Also was passiert da eigentlich? Welche Transformation passiert da eigentlich? Und was heißt eigentlich Mobilität der Zukunft? Und vielleicht ist das auch das Erste, womit ich kurz eben einsteigen möchte, weil wenn wir sagen, das deutsche Geschäftsmodell, ich würde das immer so ein bisschen relativieren wollen, weil ich auch hier in dem Podcast oder in der Diskussion, die wir jetzt haben, ungerne so Extreme formulieren möchte. In meinen Augen, wenn wir von Transformation sprechen oder wenn wir von Mobilität sprechen, es gibt nicht die Transformation. Die Transformation der deutschen Automobilindustrie beispielsweise oder auch der deutschen Industrie insgesamt ist sicherlich eine andere als die Transformation der chinesischen Automobilindustrie. Die deutsche Automobilindustrie muss sich wandeln von etwas Bestehendem zu etwas Neuem und die chinesische Automobilindustrie vielfach geprägt durch ganz neue, junge Marken, die von Anfang an elektrisch sind, die von Anfang an software-defined sind. Und vor dem Hintergrund ist deren Ausgangspunkt ein ganz anderer. Und deswegen zu sagen, die Transformation ist immer schwierig. Genauso wie es schwierig ist zu sagen, die Mobilität in Europa, ich erlebe es gerade wieder, bin wieder seit ein paar Tagen in Berlin, die Mobilität in Berlin ist schlicht und ergreifend eine andere als die in Shenzhen. Und deswegen muss man das immer so ein bisschen relativieren. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich sage, und das war ja das Eingangsstatement, nachdem ich auch gefragt wurde, wie hat sich das deutsche Geschäftsmodell verändert? Wenn ich da den Fokus auf China richte, dann ist es sicherlich schon, dass das Geschäftsmodell der Vergangenheit ganz stark darauf ausgerichtet war, und ich glaube, das wissen wir alle, Deutschland hat gute Technologie, China hat einen riesigen Markt. Aber das Angebot in der Vergangenheit war vorhanden, aber eher mäßig. hat sich entwickelt. So, und es war im Grunde der Deal Technologie gegen Markt. Und das ist schlicht und ergreifend vorbei. So, es ist nach wie vor, dass China der größte Markt weltweit ist. Und das bleibt auch so. Aber China hat eben ein eigenes Angebot. Und die Erfolgsfaktoren der Automobilindustrie oder zukünftiger Mobilität, gerade auch im chinesischen Markt, sind eben nicht mehr die Hardware, wo wir, die deutsche Automobilindustrie, ganz stark waren, sondern es sind eben Software-Defined Vehicles. Es ist nicht mehr ausschließlich der Verbrennungsmotor, sondern es ist eben batteriegetriebene Elektromobilität. Und bei der Batterietechnologie sind die Chinesen sicherlich mehr als wettbewerbsfähig. Wenn wir über autonomes Fahren reden, sprechen wir auch über künstliche Intelligenz. Auch da ist China eben ganz weit führend. Das heißt, die Erfolgsfaktoren, die künftigen Erfolgsfaktoren, was Technologie angeht, was das Angebot angeht, ist eben China mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht weiter. So, und da ist eben das deutsche Geschäftsmodell, wir bringen Technologie gegen Markt, hat sich eben verändert.
Ja,
Massiv verändert. Und der
das
zweite Punkt,
Geschäftsmodell ist
jetzt.
soweit durch. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Vielleicht magst du noch den zweiten Punkt und dann würde ich gerne Haiying und auch
Ja.
Stefan zu Wort kommen.
Ja. Der zweite Punkt ist eben das Thema Marke. Ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie oder die deutsche Industrie insgesamt sich immer sehr stark und sehr lange auf Legacy, auf Historie, auf starke Marken. In China ist es nach wie vor BBA, also Benz, BMW, Audi. Die sind ganz starke Marken und so weiter. Aber diese Stärke der Marken kann auch zu einer Hürde werden, weil eben diese Marken verbunden werden mit einer Vergangenheit, mit Stärken der Vergangenheit. Und diese Stärken der Vergangenheit heißt nicht unbedingt, dass es auch die Stärken der Zukunft sind. Also das ist das zweite Thema.
Ja, das sagst du ja auch. Im Grunde genommen, das Geschäftsmodell Marke gehört auch zu Teil des Geschäftsmodells, ist soweit, die Zeit ist vorbei. Und ja, Haiying und Stefan, was fällt euch als erstes ein zu dem Statement von Martin?
Ja, das kann ich zustimmen. Ich habe es vor ein paar Jahren an Diskussion gehabt in einem Panel mit eher so Maschinenbauunternehmen. Geht in eine ähnliche Richtung. Und es ist wirklich, dass man diese Herausforderung annimmt als deutsches Unternehmen und entsprechend schnell, aber auch zielstrebig angeht. Also nur jetzt aus Angst oder Respekt oder falschem Respekt jetzt oder nach Ausrede zu suchen, das ist nicht hilfreich.
Ja, da gebe ich dir recht, Haiying. Ausreden suchen bringt, glaube ich, nichts. Da gehe ich später auch nochmal drauf ein, dass man das auch irgendwo vielleicht als Chance nutzt für eine Neuausrichtung. Ob es jetzt vielleicht darum geht, Redundanzen zu schaffen und eine alternative Lieferantenbasis aufzubauen oder einfach die Krise jetzt nutzt, um gewisse ja, strukturelle Änderungen einzuführen in der Firma. Ich glaube, das kann man auch so drehen am Ende. Man muss einfach anpassungsfähig sein und versuchen, ich muss jetzt sagen, das Beste draus zu machen, ist vielleicht ein bisschen billig, aber es gibt auch Chancen, die sich bieten dadurch. Und wie gesagt, sprechen wir später nur ein bisschen mehr im Detail.
Ja, also ich finde, es gibt durchaus Differenz zu der Verständnis von dem chinesischen Markt aktuell. Und weil ich ja schon anfangs gesagt habe, in LinkedIn bekomme ich auch Kommentar wie, ja, wo ist die Krise von China? Es gibt keine Krise. Und ich glaube, das ist schon ein Thema. Wenn man außerhalb von China ist, erlebt man vielleicht diese Krise der deutschen Unternehmen in China gar nicht. Und dass die chinesische Wirtschaft im Moment auch schwächer ist als sonst, erlebt man aus deutscher Perspektive vielleicht auch nicht so ganz. Und dazu vielleicht, Haiying, Frage an dich. Du hast ja vor 5, 6 Jahren die Verantwortung übernommen und ich meinte, damals war das Marktumfeld noch deutlich wachstumsunterstützend und jetzt ist das Marktumfeld ganz anders. Und wie hat sich dann dieser Markt für Sondermaschinenbau seitdem geändert in China für dich?
Also aus meiner Sicht, selbst für deutsche Unternehmen in China ist es ganz klar, das ist dann eine Situation jetzt aktuell entstanden, die sehr gefährlich ist. Also wenn man, ob man das Wort Krise nimmt oder nicht, ändert sich nichts dran. Und also das, da geht es auch für viele deutsche klein- mittelständische Unternehmen auch wirklich ums Überleben aus meiner Sicht. Und ich habe vor 5,5 Jahren die Verantwortung übernommen für HAN Automation Group. Das ist, wir machen ja so Assembly und Testing Lines für sowohl für Automobilindustrie als auch für Medical oder Life Science Technology. Es ist ganz klar, das beginnt mit deutschen OEMs und dann geht es weiter mit deutschen First-Tier-Lieferanten und Second-Tier. Und das war, man muss auch sagen, das war auch nicht überraschend, die Entwicklung, aber wahrscheinlich überraschend doch diese negative Dynamik, diese Geschwindigkeit von einer negativen Spirale nach unten. Also viele deutsche Unternehmen kommen aus eigener Kraft nicht mehr wirklich raus, weil wenn man jetzt Nachrichten guckt oder Zeitungen aufmacht, ist über Deutschland, sind dann mehr oder weniger alle unsere Kunden jetzt in den letzten Jahrzehnten irgendwie in negative Schlagzeilen. Und insofern, das hat es dramatisch geändert. Und da sind auch viele neue Eigenschaften angefragt von dem Markt, zum Beispiel, was gerade genannt war, aber die sind leider traditionell nicht unbedingt die Stärke von deutscher Industrie, ne? Also im Vergleich zu China oder beziehungsweise andere Staaten. Und insofern denke ich schon, dass man diese Situation sehr, sehr ernst nehmen soll und vor allem auch nicht nur ich in China selbst, sondern auch in Deutschland.
Und Stefan, wie merkt nun oder wie lange haben wir noch aus deiner Meinung noch Zeit, bevor es wirklich zu spät ist und woran erkennt ein Unternehmen, dass es handeln muss?
Ja, das ist eine interessante Frage, Xiaolong. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es da eine feste Uhr gibt, die da abläuft. Ich meine, das eigentliche Risiko sehe ich eher darin, dass sich diese Erosion oder der Niedergang in einem Unternehmen so schleichend vollzieht, dass niemand den Weckruf hört, bevor es strukturell zu spät ist. Und strukturell meine ich, dass die Situation in einer Firma sich dann schon so verschlechtert hat, dass sich diese Erosion dann nicht mehr einfach auflöst, wenn jetzt, falls jetzt zum Beispiel der Markt in China sich wieder verbessern sollte für die Unternehmen. Jetzt zu deiner Frage, woran erkenne ich, dass ich Handlungsbedarf habe? Was sind so typische Signale? Also, ich meine, die klassischen Signale, wenn zum Beispiel du über 2, 3 Quartale, wenn deine Marge sinkt, obwohl als Beispiel der Absatz noch stabil bleibt, dann hast du ja auch kein reines Nachfrageproblem, sondern eher ein Kostenstruktur- oder ein Prozessproblem. Und das ist genau, was wir mal diskutiert hatten, diese Entkopplung von der Absatzkrise versus Operationskrise, die wir mal beim Prep-Call schon mal angesprochen hatten. Ja, oder ein anderes Beispiel, wenn sich die Forecast-Genauigkeit verschlechtert und dann am Ende agiert man nur noch reaktiv statt planbar. Also die Supply Chain-Planung brennt dann also ständig. Das sehen wir oft in ganz verschiedenen Branchen. Also wir reden jetzt hier viel von der Automobilindustrie, aber auch im Konsumgüterbereich oder in der Bekleidungsmodeindustrie, wo ich jetzt gerade auch stark unterwegs bin, da sieht man das auch. Oder Thema Lieferantenkonzentration. Ja, wenn mehr als die Hälfte der kritischen Zulieferungen aus einem Land oder an einem Lieferanten hängt, hat man mal früher gemacht, Beispiel VW. Aber das ist mittlerweile sehr riskant. Stichwort Tarifänderungen oder geopolitische Probleme, die ja zunehmend auftreten. Und mein letztes Beispiel hierzu ist, wenn das Management ja komplett im Firefighting-Mode ist und im Firefighting gebunden ist und niemand mehr im Prinzip Kappe hat für eine 2 bis 3 Jahresstrategie. Und ja, das passt auch, Xiaolong, zu deiner Hypothese, die du mal aufgestellt hast, dass im Prinzip dass in den Firmen keine Ruhe mehr für eine Langfriststrategie gibt. Ja. Und ja.
Ja, das klingt aber nicht so geschickt, wenn man keine Ruhe mehr hat. Und Martin, du hast ja jahrelang aus der Nähe Automobilindustrie beobachtet und begleitet. Und was haben Automobilisten aus deiner Sicht in dem chinesischen Markt vielleicht für Fehler gemacht? Und hast du welche, die wir jetzt vielleicht nochmal rekapitulieren können, um damit Firmen aus anderer Branche das nicht wieder machen müssen?
Das, was mich am meisten wundert, ist eben, dass wir uns heute alle wundern. Also ich mich selber auch wunder. Eigentlich hätten wir alles sehen können, was eben in der Planung ist. Es ist ja nicht so, dass China von heute auf morgen agiert. Es agiert zwar schnell durch seine Art der Entscheidungsfindung auch, aber im Grunde ist ja alles in langfristigen Industrieplänen auch verankert. Und auch das Thema Automobilindustrie, die Schaffung und Etablierung einer weltweit führenden Automobilindustrie in China, war ja kein Geheimnis. Jeder, der es nachlesen wollte, konnte es nachlesen. Wir tun heute alle total überrascht. Und das ist sehr überraschend, dass wir so überraschend tun. Was Fehler waren in meinen Augen, ist schon so ein bisschen vielleicht die Arroganz des Zeit war die Stärkeren. Also, dass wir schon auch sehr arrogant als Lehrmeister in der Technologie auf bestimmte Märkte geschaut haben, unter anderem eben auch China, und gesagt haben, naja, wir sind technologieführend und ein bisschen weiter in den Denken, dass China die Fabrik der Welt ist, aber letztendlich keine eigene Technologieführerschaft haben kann oder sie auch nicht selber anstrebt. Wir so ein bisschen in so einer Markennostalgie auch geschwebt haben, die deutsche Automobilindustrie, der deutsche Mittelstand, die deutsche Chemieindustrie. Wir sind eben sehr stark auch markengeprägt, nicht nur in China, sondern weltweit. Und dass das auch so ein bisschen in so eine Nostalgie so geführt hat, das wird auch in der Zukunft so weitergehen. Wir werden heute überrascht von disruptiven Marken, auch in der Automobilindustrie. Xiaomi beispielsweise, eine ganz junge Marke, extrem erfolgreich und auch von deutschen Fachjournalien ja gelobt. Nicht als Billigheimer, sondern ganz im Gegenteil als Porsche-Konkurrent. So. Und was eben auch unterschätzt wurde, ist schlicht und ergreifend das Thema Speed. Und dafür steht China, eben China Geschwindigkeit. Das ist der Grund, warum ich auch nach Shenzhen wollte. Die Chinesen sprechen ja nicht nur von China Speed, sondern eben von Shenzhen Speed, eben das zu erleben, was heißt Geschwindigkeit und was heißt Innovationsgeschwindigkeit. Wo kommt das eigentlich her? Ist das nur ein Marketingwort oder steckt da wirklich ganz konkret was dahinter? Und ich muss schon sagen, dass die Monate, die ich jetzt in China bin, ich durchaus auch erlebe, was China Speed heißt. Also, dass schon an solchen Themen auch anders rangegangen wird. Und ich glaube, das haben wir unterschätzt. Wir hatten so eine gewisse Technologiearroganz, wir sind die Lehrmeister und andere folgen. Wir sind Markennostalgiker und das fällt uns heute so ein bisschen auf die Füße und wir haben die Geschwindigkeit unterschätzt.
Ja, also ich höre raus, dass es im Grunde genommen, dass man nicht glauben möchte, dass der Markt sich verändern kann und dass der heutige Markt auch sich verschwinden kann. Und genau, der Erfolg von gestern hindert uns für den weiteren Erfolg in der Zukunft. Mit dieser Erkenntnis machen wir eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder für Sie da.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Ja, wir kommen zu dem zweiten Statement. Das ist von Haiying. Deutsche Firmen in China müssen jetzt schrumpfen, nicht aus Panik, sondern um gesünder und fitter zu werden. Wer heute die richtigen Strukturen anpasst, kann morgen die Chance ergreifen, wenn der Markt wieder zieht oder wieder anzieht. Haiying, magst du mit deinen Worten nochmal dein Statement erklären?
Aus meiner Sicht ist es ganz klar jetzt, China Part von Unternehmen jetzt eine andere Rolle annehmen muss von deutschen Unternehmen. Also früher in den letzten Jahrzehnten war China mehr oder weniger, wie man also Cash Cow, also man verdient sehr viel Geld ohne größere Anstrengungen. Und jetzt muss das alles ändern. Und es ist wichtig, dass man auch nicht nur auf China fokussiert. Also weil eigentlich muss man überall eine Restrukturierung machen. Also, aber wenn man nur fokussiert auf China, ist diese Masse zu wenig, um das zu ändern. Und also wenn man sagen, jetzt müssen wir neu ausrichten, deutsche Unternehmen, dann muss China eine andere Rolle annehmen. Also nicht nur jetzt Beitragsanbieter für Contribution Margin, aber auch muss jetzt als Fitnesstrainer oder auch als wichtige strategische Teilhabe von der globalen Industrie jetzt sein. Und in diesem Sinne muss man sich überlegen, ob die aktuelle Aufstellung in China selbst für eine neue Rolle wirklich passend ist. Weil China ist kein Billiglohnland mehr. China ist sehr geprägt auch bei Innovation zum Beispiel, bei neue Technologien. Und wie man das auch vielleicht jetzt ein bisschen schrumpft, aber vielleicht in diese Richtung auch mehr wächst, damit man gewachsen ist auf eine neue Rolle oder ein neues Rollenverständnis in der globalen Strategie. Das ist der Punkt. Und es ist auch wichtig, das kann man nicht allein aus China heraus anstoßen und auch treiben, sondern auch wirklich muss ein Teil von der globalen Strategie von deutschen Unternehmen sein.
Ich finde das ein sehr interessanter Punkt. Da drin gibt es ja noch eine Sache, die ich jetzt mit euch gerne diskutieren möchte, weil du sagst, wenn der Markt wieder anzieht. Und ich finde im Moment, die Stimmung ist so, dass sehr pessimistisch ist, so unter der Unternehmen, auch in der Politik. Wie ist es da deine Meinung, Haiying, um das nochmal zu erläutern? Du glaubst fest dran, dass der Markt wie eine Welle das wieder anziehen wird, oder wie siehst du das insgesamt als Unternehmensverantwortliche?
Ich glaube nicht so ganz fest dran, aber man muss ja immer bereit sein, also für Chancen, also generell. Und ist natürlich, wenn es dann wirklich Herausforderungen gibt, ist ja unterschiedlich, wie jedes einzelne Unternehmen damit umgeht. Also wenn man, also ich glaube, keiner kann wirklich davon ausgehen, dass die gesamte Entwicklung so eine V-Form jetzt annimmt statt ein L-Form. Aber man muss da irgendwie sich neu aufstellen, damit, wenn es so kommt, wie es ist, man auch die Chancen auch wirklich ergreifen kann.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde, Entschuldigung, dass ich wieder ein Beispiel aus der Automobilindustrie nehme, weil die Schlagzeilen in Deutschland wird ja von Automobilindustrie leider dominiert. Und wir haben aktuell die Diskussion, dass bei Volkswagen Stellenabbau in der Langfristsicht zwischen 5 bis 10 Jahren statt 50.000, sondern reden wir jetzt von 100.000 Mitarbeiter als Abbauziel. Und das wurde sehr stark kritisiert, sowohl von der Arbeitnehmerseite, sondern auch allgemein in der Politik, glaube ich, so ein bisschen auch. Was ich glaube, was du vorhin gesagt hast, im Moment die Struktur für deutsche Unternehmen in China passe nicht mehr. Das muss ja so sein, weil das Geschäftsmodell, wie Martin sagt, war von gestern. Wenn das Geschäft von morgen kommt, dann passen die Strukturen nicht. Deswegen hergeleitet, eigentlich die 100.000 Mitarbeitabbau ist theoretisch notwendig. Warum ist das sagen wir, die Diskussion so groß? Da frage ich jetzt an den mehr Politiker von euch drei, ist der Martin. Warum gibt es ja so diese Diskussion, wenn da wirklich dazu kommt, um solche Maßnahmen umzusetzen?
Ja, also in meinen Augen ist, also es gibt ja sogar ein betriebswirtschaftliches Begrifflichkeit dafür. Also dass die Situation, in der wir uns da gerade befinden, man spricht ja von dem sogenannten Innovators Dilemma. Also jemand, der Innovator war, der jetzt in einem Dilemma steckt, der sich nicht bewegt oder der nicht erkennt, dass er sich bewegen muss. Oder der vielleicht erkennt, dass er sich bewegen muss, aber sich nicht bewegen kann. Oder sich bewegen möchte, aber an der Bewegung gehindert wird. Und daran leiden deutsche Unternehmen und daran leidet, ich denke, auch zum Teil Deutschland selbst. Und ich spreche dort immer von einem sogenannten Strategie-Struktur-Kultur-Zusammenhang. Und das, was eben gesagt wurde, dem würde ich völlig zustimmen, wir brauchen strukturelle Veränderungen und die Unternehmen wollen das ja auch mit aller Kraft. Nicht umsonst verlagern Hersteller wie Zulieferer zum Teil ja nicht nur Produktion, sondern auch Entwicklungsabteilungen nach China, weil dort schneller entwickelt werden kann, weil dort andere arbeitsrechtliche Regelungen herrschen und dergleichen. Und Dinge hier zu ändern, die Verhinderung ist, glaube ich, nicht ein Erkenntnisproblem, dass Strukturen angepasst werden müssen, um sich für die Zukunft fitter zu machen, sondern es ist ein kulturelles Problem, dass wir, dass alle auf allen Ebenen, sowohl die Unternehmensführung als auch die Arbeitnehmer, als auch die Gesellschaft an sich, sich auf bestimmte Gegebenheiten auch eingestellt haben, auch sich daran gewöhnt haben und dort etwas abzugeben, kulturell, das fällt allen schwer. Ja, wir müssen uns verändern, aber bitte nicht bei mir. So, und das ist ein kulturelles Problem. Und deswegen hat Deutschland und deutsche Unternehmen haben ein Strategie-Struktur-Kulturproblem. Und wir müssen an allen Schrauben drehen.
Dann muss ich fast sagen, da ist die Krise doch willkommen. Das ist ja wie eine Krankheit. Dann sollte man, uns geht es ja
im Moment jede Krise gut. Ist eine Chance.
Genau, da soll die Krise wirklich noch schlimmer kommen. Und dann können wir draus Motivation nehmen und dann wieder die V-Kurve wieder nehmen, wie Haying sagte, statt L-Kurve zu bleiben. Wenn man in so ein warmes Wasser ist, dann wird auch ein Frosch gekocht, ohne wirklich zu merken. Wenn die Krise wirklich wie heißes Wasser ist, dann springt der Frosch vielleicht auch aus dem Wasser. Ich möchte keine Krise jetzt wünschen, ne? Aber das könnte sozusagen so eine Nebenwirkung sein. Frage an Stefan. Ich meine, wir sind da einig, wir müssen was tun, wir müssen große und mutige Maßnahmen sogar auch vornehmen. Aber wie, woran erkennt man, dass ein Unternehmen vielleicht eurer Meinung nach schrumpfen, ohne dass es langfristig Schaden nimmt. Man muss ja nicht übertreiben. Ne? Wo liegt die Schmerzgrenze?
Die Schmerzgrenze. Ich meine, für mich ist die Schmerzgrenze beim Schrumpfen nicht eine Umsatz- oder Kopfzahl, sondern eine Frage, schneide ich noch Fett weg oder schon die Muskeln, ja? Solange ich Redundanzen, ineffiziente Prozesse, aufgeblähte Bestände oder nicht wertschöpfende Tätigkeiten, also Verschwendung abbaue, ist das meiner Meinung nach ein gesundes Schrumpfen, ja, eher eine Optimierung der bestehenden Situation. Das ist, was du gesagt hast, ja. Man hat jetzt die Chance auch, die Unternehmen wieder zu optimieren in der Krise. Aber die Schmerzgrenze ist dann überschritten und das Schrumpfen wird dann zunehmend kritisch. Ja, wenn es ans Eingemachte geht, ans Strukturelle. Ja, sobald ich anfange, meine Kernfähigkeiten zu opfern, ja, zum Beispiel, wenn ich meine Lieferantenbasis wieder auf einen einzigen Lieferanten konzentriere, um kurzfristige Kosten zu sparen oder mein Planungs- und Forecasting-Know-how wegkürze, nicht mehr in Innovation oder Automatisierung investiere oder mein lokales China-Management-Team in dem Fall, ja, und die über Jahre aufgebauten Kundenbeziehungen opfere, ja. Das macht dann keinen Sinn für mich. Also meine Testfrage ist bei sowas immer, kann ich das in 2-3 Jahren wieder aufbauen, was ich eben geschrumpft habe, wenn der Markt dann wieder gegebenenfalls anzieht, ja, wenn das wirklich der Fall ist. Und wenn die Antwort nein ist, dann war das Schrumpfen einfach zu radikal. Ja, man sieht es ja heutzutage häufig in Unternehmen, die willkürlich Mitarbeiter abbauen, nur weil sie eine gewisse Altersgrenze erreicht haben oder weil ein gewisser Headcount erreicht werden muss. Und da fließt dann oft auch leider wichtiges Know-how ab, das später die Wettbewerbsfähigkeit schwächt. Ja,
Also ich
das ist
denke,
vielleicht.
das hat auch, glaube ich, einen anderen Aspekt. Ich finde, früher, wir haben ja natürlich die Wirtschaftskrise, das ist das eine, auch in China, das hat, sagt ja Haiying auch, die Nachfrage sinkt. Und
Ja.
zusätzlich haben wir natürlich in China, anders als in Europa, eine enorm steigende Kostenstruktur, beispielsweise Personalkosten. Das hat sich in den letzten 15 Jahren so stark verändert, dass ist nicht vergleichbar wie in Europa, die wir jetzt kennen, die Kompensation von Inflation und so weiter. Das ist ja eine andere Geschichte. Und deswegen ist es vielleicht nicht in China gerade an der Zeit, jetzt auch gezielt an unsere Effizienzexperte hier, Stefan und Haiying, ist es nicht jetzt gerade an der Zeit, auch das zu nutzen, jetzt die Krise zu nutzen und dann die Struktur auch radikal schlanker zu machen, weil vielleicht hat man sowieso in der früheren Zeit eher, sagen wir, die Mitarbeiter großzügig aufgebaut, weil die kosten ja wenig und dann kann man durchaus einfach ein paar mehr leisten, um gegebenenfalls auch ineffizient zu überbrücken. Und jetzt die Nachfrage ist weniger, die Mitarbeiter werden teurer. Jetzt Entschuldigung, dass ich immer bei den Mitarbeitern bleibe, aber im Grunde genommen kann man ja über andere Betriebsmittel genauso das sagen. Und wie Fläche und so weiter, das ist ja dasselbe, ne? Und jetzt ist an der Zeit, dass wir wirklich mal schauen, eine Idealzustand zu definieren und dann zu diesem Idealzustand und dann mutig, radikal hinzubewegen. Ist das irgendwie nicht eher eine gute Strategie, Stefan und oder Hein?
Ja, ich denke,
Das
es ist eine
ein
der Fehler jetzt in den letzten Jahren von zum Beispiel Deutschland Automobilindustrie in China war, dass man traditionell immer sehr viel selbst im Haus machen möchte. Also zum Beispiel VW versucht, alle Software jetzt selbst zu machen und so weiter. Also wobei, das heißt, ein Teil von der Schrumpfen kann auch sein, dass man gewisse Punkte unter dem neuen Gegebenheiten jetzt in dem Markt wiederum in Frage stellt oder offen diskutiert, jetzt wirklich Make or Buy und auch wirklich Partnerschaft, strategische Partnerschaft öffnet, zum Beispiel mit auch aus China. Und das sind dann die Punkte, die man jetzt aus der jetzigen Situation jetzt ernst und offen diskutieren kann und schnell umsetzen muss.
Ja, guter Punkt. Also ich wiederhole das mal. Das eine ist Make and Buy, ganz outsourcen, weil früher versucht alles in-house zu machen. Das finde ich auch so, das erlebe ich auch so, ne, dass man alle Funktionen wenig ausgegeben haben. Übrigens, das ist bei den chinesischen Unternehmen genauso. Deutsche Unternehmen in China tendieren auch so zu agieren. Und dann das andere ist, ja, wenn man outsourced, dann muss man auch offen sein gegenüber chinesischen Partnern. Und das ist häufig nicht gegeben. Das ist dann wirklich man muss immer der Schalter im Kopf nochmal gedrückt werden und umprogrammiert werden. Stefan, fällt dir noch was anderes ein?
Ja, ich frage mich gerade, ich meine, offen sein für chinesische Partner. Ich meine, das machen ja die großen, das machen ja die großen Firmen, die partnern ja mit chinesischen Unternehmen sehr stark. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist es denn schwieriger für den Mittelstand? Ja, wie schnell kommt ein Mittelständler eigentlich an chinesische Partner ran? Also ich habe für die Großen ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Die haben die entsprechenden Strukturen und die haben Volumen, die haben Produktionskapazitäten. Die sind sehr interessant für die großen chinesischen Partner. Haiyan, wie ist das denn bei dem Mittelstand? Firmen wie eure Firma, ist es leicht, einen Partner zu finden, wo man dann, wie gesagt, sich strukturell so neu ausrichtet über Partnerschaften, wie du erwähnt hast?
Ja, also wenn man will, dann kann man aktiv viele Chancen auch entdecken und auch kommen. Allerdings stelle ich fest, so klassischer deutscher Mittelstand eher noch weniger offen sind wie die großen jetzt OEMs oder auch zum Beispiel anderen Konzerne jetzt aus Deutschland. Also das ist ja, viele Mittelstand sind ja auch jetzt Eigentümer geführt oder sehr, sehr viel getragen von Eigentümerfamilie. Und da ist dieser Gedanke, auch dieser Change, sicherlich nicht einfach, vor allem auch jetzt mehr oder weniger beeinflusst durch einige Diskussionen jetzt in Deutschland und auch gewisse Fokussierung auf gewisse Punkte, anstelle selbst zu überlegen, was dann die Alternative oder jetzt Chancen, die sich mit einer eventuellen Partnerschaft oder irgendwie Zusammenarbeit auch hergeht.
Okay. Das ist ja aber genau der Konflikt da drin. Ich sehe genauso wie Haiying, die Mittelständler sind weniger offen, mit chinesischen Partnern zu kooperieren. Aber gerade die Mittelstandsfirmen müssen mehr in China mit externen Partnern kooperieren, weil in der Vergangenheit häufig ist so ein also Niederlassung einer Mittelstandsfirma in China meistens mit beschränkte Funktion bestückt, weil sie ja bestimmte Fokus haben, ne? Entweder Produktion oder Sales und so weiter. Und aber heutzutage verlangt immer mehr, dass das Geschäft aus China gesteuert wird. Das heißt, dass die China-Niederlassung muss eine sehr ganzheitliche Funktionsspektrum haben. Und diese Funktion hat der Mittelstand weder die Kapazität noch die Kompetenz in China so abzubilden. Da muss man auch wirklich aus der Zentrale ist meistens falsch, dass diese Funktion zu übernehmen, dann, wenn man nicht in der Markt ist. Und deswegen ist für mich der Bedarf ist sehr hoch, aber also die Wille ist dagegen noch nicht, sagen wir mal, noch nicht bereit. Und da sehe ich einen großen Konflikt. Wir reden natürlich schon ein bisschen Einbahnstraße über Schrumpfen. Der Kreative unter euch ist ja der Martin.
Danke.
Martin, wie siehst du das? Ist das sozusagen Schrumpfen immer der richtige Weg oder gibt es auch andere Alternative aus der sagen wir, Krise, aus der schwierigen Situation, die Karre rauszuziehen?
Also ich würde sagen, es ist alles kein Entweder-oder, aber ich würde nochmal auf meinen eben schon zitierten Strategie, Struktur, Kultur Zusammenhang auch zu sprechen zu kommen. Um bestimmte Strukturen zu haben, brauche ich ein bestimmtes kulturelles Mindset. Um kulturelle Geschwindigkeit zu haben, brauche ich bestimmte Strukturen, um das auch umsetzen zu können, bestimmte Agilität in meinen Organisationen. Aber ich brauche auch eine strategische Ausrichtung, eine strategische Fokussierung. Und da ist die Frage, was, wenn ich bei der Automobilindustrie bleibe, wenn ich meine Studenten an der Uni zurzeit frage, was ist eigentlich der USP der deutschen Hersteller? Also was ist der Reason to buy? Warum soll man die eigentlich kaufen? Dann ist das Thema Digitalisierung und Digitalität nicht vorne dabei. Ganz im Gegenteil. Sondern ich habe mal so eine Übung mit denen gemacht, die sollten insgesamt die Automobilmarken positionieren in so traditionellen Positionierungsdiagrammen. Da waren die Deutschen alle bei eben nicht digital, die ganzen Chinesen waren eben im digitalen Quadranten quasi positioniert. So. Und die Frage, warum leiden wir eigentlich derzeit in einem elektromäßig zum Beispiel wachsenden Markt in China? So. Und wo ist der USP? Was ist die Unique Selling Proposition? Was ist der Grund, warum ich diese Marken kaufen soll? Und der Grund war in der Vergangenheit da und der ist eben heute in der Form nicht mehr da. Weil bei den Erfolgsfaktoren, bei den strategischen Erfolgsfaktoren, Batterietechnologie, Software-Defined Vehicles und künstliche Intelligenz, die chinesischen Mitanbieter, die Wettbewerber im Markt mindestens auf Augenhöhe sind. So, und das heißt, neben der Frage des Schrumpfens oder der strukturellen Anpassung und ergänzt von meiner Seite um eine kulturelle Ausrichtung, braucht es eben auch eine strategische Ausrichtung.
Und das muss man am besten gleichzeitig tun, während
Genau,
man
deswegen,
sozusagen
das ist kein
die
Entweder-Oder,
strukturelle,
sondern das ist ein sowohl als auch.
genau. Genau, das ist ja wirklich die höchste Kunst und deswegen ist auch Personen wie Haiying in so einer Geschäftsführerposition sehr stark gefordert, sowohl für heute zu sorgen, dass die Struktur geschrumpft wird, aber auch schon für morgen zu denken, dass ein neuer Ansatz überlegt wird. Das kann wirklich Headquarter wenig helfen. Und dann unzählige, wahrscheinlich sehr oft, nicht unzählige, sehr oft ausprobieren, um vielleicht einen guten Ansatz zu bekommen. Und das kann nur wenig Leute nachvollziehen. Aber Haiying, wenn du, ich glaube, du probierst das sicherlich mit neue Idee und Positionierung. Woran erkennt man das, weil ich komme wieder zu deinem Statement zurück. Man muss ja bereit sein, wenn man sozusagen der Markt wieder anzieht. Der Markt zieht nie so von allein an. Man muss immer selber ein bisschen beisteuern und Nachhilfe geben und das durch eigene Versuche. Woran erkennt man, dass der Markt wieder anzieht für deine Erfahrung? Du hast ja in der Vergangenheit schon ein paar Mal Geschäfte aufgebaut und ja, genau, deine Bemerkung dazu.
Es könnte natürlich auch Änderungen geben, die dann wieder auch prägend sind, auch in der Branche. Also zum Beispiel jetzt, das haben wir in den letzten Jahren sehr viel gehabt, sowohl irgendwie Krieg oder Ölkrise oder Wirtschaftskrieg und so weiter. Ein Beispiel vielleicht, also zum Beispiel in den neuesten China-Positionspapier vom VDMA wird auch eigentlich auch seit einem Jahr nach einem Schutzzoll jetzt in Deutschland oder in der EU jetzt gefordert, zum Beispiel gegenüber chinesischen Produkten. Also das wird sehr viel diskutiert, auch zum Teil auch in der Politik gefordert. Allerdings, das kann man machen. Allerdings muss man, selbst wenn man das macht, ist ja auch nicht automatisch, dass man dann in Deutschland wettbewerbsfähiger wird, sondern man gewinnt nur Zeit. Und das heißt, man muss dann wirklich, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, aktuell läuft es bei vielen deutschen mittelständischen Maschinenbau ganz gut, wenn man sich beschäftigt mit dem Geschäftsfeld PCB, Semiconductor und so weiter. Aber wie lange, das ist immer die Frage. Also man muss immer auch in eine solche Phase dann denken, was passiert in 3 bis 5 Jahren und so weiter. Und insofern diese, jetzt kommen ja auch diese Human Roboter und so weiter. Also gibt es ja immer mal Wachstumsfelder, Wachstumspfade. Und wenn das kommt, muss man auch in der Lage sein, Chance zu ergreifen, nicht nur versuchen, Profit daraus zu schlagen, aber auch strategisch so aufzustellen, dass man für die Zeit danach und gut aufgestellt ist.
Ja, wunderbar. Mir ist aufgefallen, dass heute im Chatroom besonders ruhig ist. Deswegen möchte ich gerne die Zuhörer auch nochmal motivieren, eure Fragen und Kommentare auch gerne mit uns teilen. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir in die letzte Session.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, wie ihr alle vielleicht auch schon wisst, ich sitze ja in Hannover, meine Firma ist in Hannover. Ich tue dann für die lokale Wirtschaft auch was, fühle ich mich dabei auch besser. Aber ich bedanke mich natürlich auch bei den Sponsoren, so dass wir interessante Beiträge für sie, für euch organisieren können. Letzter Gast mit Statement ist Stefan. Statement ist, die China-Krise ist eine Chance zur Neuausrichtung. Wer heute Prozesse bereinigt und seine Supply Chain strategisch absichert, schafft das Fundament für nachhaltiges Wachstum. Nicht nur in China, sondern global. Stefan, magst du mit deinen Worten nochmal dein Statement erläutern?
Ja, gerne. Ich meine, ich glaube, wir haben das auch schon mehrfach jetzt heute angesprochen. Die Krise als Chance und Xiaolong, du weißt es besser als ich, es gibt ja ein chinesisches Sprichwort, in der Gefahr steckt die Chance, oder? Und das ist ja auch genau in meinem Statement, die China-Krise ist nicht nur eine Bedrohung, sondern auch der Moment, an dem sich entscheidet, wer die Neuausrichtung eben intelligent und zu seinem Vorteil nutzt. Ja, ist auch das, was Hayan gerade noch gesagt hat. Ich meine, vielleicht muss man auch schauen, wenn es nicht gerade nicht läuft in meiner Industrie, vielleicht kann ich mich in andere Industrie umschauen. Ja, es ist ja nicht so, dass wir uns nur auf die Automobilindustrie fokussieren müssen. Wir reden hier nur heute über die Automobilindustrie, was ich ein bisschen fast schade finde. Ich habe jetzt gerade ein Beispiel, ein potenzieller Kunde sagt, hey, ich habe einen modernen Chip entwickelt, ein Schweizer Kunde, und ich möchte den industrialisieren in Asien. Ja, und ich will eine Fabrik aufbauen in Malaysia, und könnt ihr uns da helfen bei der Industrialisierung, bei Lieferanten finden, Produktionsprozesse und so weiter. Ja, oder man kann, oder wie Volkswagen versucht zum Beispiel, vielleicht in wachsende Industrien zu gehen, wie die Rüstungsindustrie. Ich meine, ja, wir sehen das jeden Tag, die Rüstungsindustrie hundertprozentig wird noch die nächsten 20 Jahre eine Industrie sein, wo man Wachstum sehen wird, ja, ob man es mag oder nicht. Aber vielleicht sollte man auch, wie gesagt, strategisch und vom Mindset her entsprechend flexibel sein. Und wie gesagt, das Ganze auch als eine gewisse Chance sehen, ja, um wirklich, wie du es am Anfang schon gesagt hast, fundamental Dinge zu ändern. Ja. Und das ist jetzt diese, wie wir es im Beraterdeutsch immer sagen, diese Burning-Plattform, ja, wo ich dann zum Kunden gehen kann und kann sagen, hey, jetzt müsst ihr mal wirklich was ändern. Jetzt ist die Krise da. Nutzt die Krise. Ja. Man darf, es ist auch so ein dummer Spruch, aber man darf eine gute Krise nicht einfach so vorbeiziehen lassen. Ja, da gibt es die wirklich Chancen, dass man sich neu ausrichten kann und sich vielleicht viel, viel, viel besser aufstellen kann als vorher. Ja, das ist quasi damit gemeint.
Vielleicht eine Vertiefung, vertiefende Frage und gekoppelt mit dem Kommentar von Frau Schü aus dem Publikum. Und du hast ja gesagt, Supply Chain strategisch absichern. Und zu den Supply Chain fällt mir ein, die Abhängigkeit von China ist aktuell in Diskussion in der deutschen Politik. Und Plan B ist die Rede. Und wie sieht's aus zu der, sagen wir, Abhängigkeit, Abbau und Plan B aufbauen für die deutschen Unternehmen. Wie siehst du das als eine absichernde Maßnahme und für ein gesundes Zukunftswachstum?
Absichernde Maßnahme, ja.
Genau, an dich gerichtet, weil Supply Chain und mir fällt nur ein dieses Stichwort China plus eins und so, ne? Aber
ja, siehst du ja, anders. Klar. Ja, ich meine, wir reden immer. Natürlich, die Chance kann natürlich auch sein, wenn es in China nicht gut läuft, wenn es die Kostenstruktur nicht mehr passt in China, dass ich mich auch woanders umschaue. Und nochmal, wenn wir mal uns jetzt ein bisschen verabschieden von der Automobilindustrie. Ich hatte gestern mit einem Kunden Abendessen gehabt, ja, und was stellen die her? Schuhe, Sportschuhe. Ja, die haben Fabriken in China, ja, aber auch in Kambodscha, in Vietnam. Und wie gesagt, man kann dieses Risiko der Abhängigkeit von einem Land schon auch sehr gut streuen. Und ich meine, ich rede jetzt nur über Asien. Das kann man natürlich auch anderswo auf der Welt machen. Und ich würde sagen, dass man, wie gesagt, es gibt Alternativen zu China, was Produktionsstandorte angeht, aber auch Märkte. Gerade zum Beispiel der Markt hier Indonesien, ja, ist ein unglaublicher Markt, der unheimlich viel Potenzial hat, wo aber relativ wenig Leute drüber reden. Ja. Ich meine, Indonesien hat 300 Millionen Leute, das ist quasi fast so viel wie die USA. Die haben ihre politische Situation auch sehr positiv gegenüber ausländischen Investoren aufgebaut und verändert. Und es gibt schon Chancen. Man muss, wie gesagt, ein bisschen vielleicht sein Mindset ändern und auch auf solche Chancen springen und sich da mal reindenken und das umsetzen, ja.
Wie gesagt, theoretisch, ich finde, ja. Theoretisch ist ein guter Gedanke, weil wir vorhin auch gesagt haben, dass man gezielt auch Outsourcing gehört auch mit dazu, vielleicht das chinesische Werk oder die chinesische Struktur zu reduzieren, aber dafür woanders aufbauen, wo die Kosten nicht so stark ist wie Südostasien. Das ist ja für mich ein ähnlicher Gedanke wie Outsourcen, nur etwas anders geprägt. Theoretisch ist es ein guter Gedanke. Und die Frage ist, ob das wirklich durchsetzbar, also umsetzbar ist, weil wir haben, Entschuldigung, dass ich immer wieder, weil wir haben nun mal heute den Martin dabei, der als VDA-Geschäftsführer tätig war, das müssen wir nutzen. Und wieder zurück zur Automobilbranche. Ich finde, wir haben auch eine Phase erlebt, wo Automobilhersteller in Asien auch versucht haben, einen Plan B aufzubauen, in anderen Ländern nicht nur Vertrieb, Service, nicht nur Reifenwerk in Malaysia, weil da einfach Kautschuk zu finden sind, sondern auch wirklich Automobilwerke aufzubauen in anderen Ländern, sind aber meiner Meinung nach nicht so, so sozusagen bedeutend geworden. Und ist das wirklich China plus eins eine wirklich realistische Szenario, Martin?
Ich meine, da würde ich Stefan völlig recht geben, dass man so eine geostrategische Diversifizierung auch hat und dass man sich nicht zu abhängig macht auch von Märkten. Natürlich ist der chinesische Markt mit 1,4 Milliarden Menschen, genau wie der indische Markt, wahrscheinlich für alle Industrien ein super spannender Markt. Aber es ist nie gut, eine so große strategische Abhängigkeit eben nur von einem Markt zu haben. Und deswegen eben sich global aufzustellen und auch andere Märkte ganz intensiv zu nutzen. Es gibt ja ganz spannende andere Märkte auch. Aber ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie auch da gut auf dem richtigen Weg ist, das auch zu tun. Ich glaube, es gibt keine Branche, ich würde sogar sagen weltweit eigentlich, die so global eigentlich aufgestellt ist. Wir haben einen starken Fokus auf China, ja. Aber wir sind in den anderen Märkten ja auch präsent. Anders als die französische Industrie, anders vielleicht als die italienische Automobilindustrie, ist die deutsche Automobilindustrie eigentlich immer sehr, sehr, sehr global aufgestellt gewesen. So, die Frage, die ja Stefan eben gestellt wurde, also wenn man nicht sagen würde, dass in jeder Krise auch eine Chance steckt, also dann kann man ja direkt den Kopf in den Sand stecken. Und das ist ja manchmal das Problem der Deutschen auch. Also hier herrscht ja, bei uns ist ja immer so ein bisschen das Glas halb leer, denn halb voll, anstatt eben die Chance in der Zukunft auch zu sehen oder auch sich auf seine Stärken nochmal zu besinnen. Es ist ja nun nicht so, dass die deutsche Industrie, und da bin ich jetzt losgelöst von der Automobilindustrie, wir haben ja tolle Unternehmen mit ganz, ganz großen Stärken und einer ganz starken Historie. Ja, diese Unternehmen haben transformatorische Aufgaben, anders als ein Unternehmen wie Xiaomi oder anders als ein Unternehmen wie BYD. Aber die haben andere Probleme. Die müssen sich erstmal im europäischen Markt behaupten. Sie müssen erstmal ihre Legacy Made in China kommend hier auch zu Beweis stellen. Also das sind auch Herausforderungen. Die haben auch Herausforderungen. Wir haben Herausforderungen, die haben Herausforderungen. Und deswegen müssen wir eben sehen, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und dass wir schauen, was können wir, wo haben wir Schwächen und diese Schwächen eben auch anfassen. Und dann bin ich auch vergleichsweise optimistisch, dass wir auch diese Krise als Chance bewältigen können. Wir dürfen nur nicht naiv sein. Das vielleicht noch als letztes Argument. Die deutsche Automobilindustrie hat schon unzählige Krisen durcherlebt. Ölkrise in den 70er Jahren, dann kam Toyota, dann kam und so weiter. Und wir haben auch manchmal auch Zulieferer gesagt, ach, wir haben schon so viele Krisen erlebt, auch diese Krise werden wir gestärkt wieder herausgehen. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Diese Krise ist in meinen Augen nicht vergleichbar mit vergangenen Krisen, weil das geht nicht darum, jetzt ist da mal so ein neuer Wettbewerber und oder jetzt ist da mal so ein bisschen Lean Production und wir müssen unsere Fabriken mal so ein bisschen anpassen, weil die Japaner mit Lean Manufacturing und so weiter uns irgendwas vorgelebt haben. Wir leben in disruptiven Zeiten. Das geht nicht um inkrementelle Veränderungen irgendwo, wir müssen ein bisschen mehr Innovation, sondern disruptiv andere Technologien, die im Markt eben gefordert werden. Bei uns ist das batteriegetriebene Elektromobilität, selbstfahrende Autos, obwohl ich mein Leben in der Automobilindustrie verbracht habe. In Berlin sehe ich sie noch nicht, in Shenzhen sehe ich sie. Und es ist eben das Fahrzeug von der Software her zu denken und nicht von der Hardware. Und da müssen wir besser werden. Und das ist anders, dieser strukturelle Wandel ist anders als in der Vergangenheit. Der ist zu bewältigen, aber wir dürfen nicht so naiv sein und sagen, nur weil wir die vergangenen Herausforderungen bewältigt haben, bewältigen wir auch diese. Wir stehen, glaube ich, diesmal vor Herausforderungen, die so immens sind, wie wir sie aus der Vergangenheit nicht kennen.
Das war ja viele leidenschaftliche Aufforderungen, was man tun muss. Meine Frage an Haiying ist zu der Realität. Wie verhindert man, dass die Neuausrichtung im Tagesgeschäft untergeht? Und was braucht man zum Beispiel an Führung und Priorisierung, damit es wirklich umgesetzt wird?
Ja gut, man muss schon versuchen oder irgendwie schaffen, auch Tagesgeschäft zu delegieren. Und also zumindest teilweise ist ja nicht so, dass man dann immer nur Firefighting, jetzt Meetings hat, was leider öfters der Fall ist. Aber in der Tat ist es wichtig, auch als Führungsmannschaft auch in China jetzt über das operative Geschäft hinaus strategische Gedanken zu machen. Und auch über das China-Geschäft hinaus, also global strategisch nachzudenken. Das ist ja wichtig. Insofern, also denke, es ist wichtiger, dass das Management in China über China hinaus Gedanken macht.
Ja, wunderbar. Leider so schnell vergeht die Zeit wieder. Abschließend kann ich nochmal eine Antwort kurz an das Publikum geben. Ja, ich kann bestätigen, dass dieser Trend gibt, dass viele Unternehmen aufgrund der hohen Wettbewerbssituation in China nach Europa drängen und exportieren in andere Märkte, zum Beispiel nach Europa. Und das Kommentar von Dr. Chen Xi ist auch komplett richtig. Das passt genauso das, was wir auch heute diskutiert haben. Und ich bedanke mich bei allen drei Experten heute. Und wir haben auch für Sie schon das nächste Thema stehen. Am 10. September werden wir über Weltklasse in 8 Jahren, was Deutschland von Chinas Medizinmarkt lernen kann, sprechen. Und wie immer, wenn Sie möchten, kommen Sie gerne mit dazu. Und bis dahin Ihnen einen schönen Sommer und wir Tschüss. Bleiben in Kontakt.
Vielen Dank. Ciao.
Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.